Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees aus dem Kölner Deutschlandfunkstudio, nicht wie in den vergangenen Jahren live von der Frankfurter Buchmesse, die in diesem Jahr zwar nicht abgesagt wurde, jedoch ausschließlich digital stattfindet. Der Deutsche Buchpreis wurde bereits am Montagabend verliehen an Anne Weber. Die Buchmesseneröffnung fand auch statt am gestrigen Abend und wir sind ebenfalls online vertreten mit unserem Buchmessenportal auf deutschlandfunk.de. Heute hier in der Sendung mit zwei Gästen, über die ich vor der Sendung über die spezifischen Herausforderungen der Corona-Zeit gesprochen habe, mit Eva Gilmer, der Leiterin von Suhrkamp Wissenschaft, und zu Beginn mit Britta Jürgs, Gründerin des Berliner Aviva Verlags und Vorsitzende der Kurt-Wolff-Stiftung. Bemerkenswert war die digitale Eröffnung gestern ab 18 Uhr, bei der Kulturstaatsministerin Monika Grütters deutliche Worte gefunden hat für die Freiheit der Literatur, gegen falsche politische Vereinnahmungen, gegen Anwürfe der sogenannten kulturellen Aneignung, gegen ein angeblich korrektes Sprechen, das vor allem Schweigen machen will.
Immer wieder allerdings gerät auch die Literatur, gerät auch die Kunst zwischen die Fronten, wo einzelne gesellschaftliche Gruppen mit kompromissloser Selbstgerechtigkeit und Deutungshoheit ringen und ihr Terrain für sakrosankt erklären. Mich beunruhigt das. Denn die Freiheit des Wortes, die Freiheit der Kunst gerät in Gefahr, wenn aus politischen oder moralischen Gründen die Ächtung einzelner Künstlerinnen und Künstler und ihrer Werke gefordert wird. Wenn Bücher gereinigt werden sollen von Begriffen, die aus heutiger Sicht angeblich diskriminierend sind, wenn Einzelne also sich zu Richtern darüber aufschwingen, wer über welche Themen überhaupt schreiben darf und wer eben nicht. Und wenn Kunstwerke unter Verweis auf ihr Kränkungspotenzial aus dem öffentlichen Raum verbannt werden. Es gehört nämlich zum Wesen eines Kunstwerks, dass es verschiedene Interpretationen zulässt. Und die Mehrdeutigkeit poetischer Sprache ist genau das, was ein Gedicht von einer amtlichen Verlautbarung unterscheidet.
Das sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters bei der gestrigen Eröffnung der allein digital stattfindenden Frankfurter Buchmesse 2020. Und da diese Buchmessen grundsätzlich mit dem Gespräch verbunden sind, werden auch wir im Büchermarkt sprechen. Zu Beginn mit Britta Jürgs, der Gründerin des Berliner Aviva Verlags und der Vorsitzenden der Kurt-Wolff-Stiftung. Die Stiftung kümmert sich um die Sichtbarkeit der unabhängigen Verlage, vergibt Preise, veröffentlicht Kataloge und wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Ich habe mit Britta Jürgs vor dieser Sendung gesprochen und sie eingangs gefragt, ob ihrer Ansicht nach die Buchmesse tatsächlich stattfindet oder ob sie de facto abgesagt ist.
Ja, diese Buchmesse findet im Kopf natürlich trotzdem statt, obwohl sie nicht wirklich stattfindet. Also ja und nein, aber sie findet natürlich nicht so statt, wie sie in den letzten Jahren stattgefunden hat. Und es ist ein sehr seltsames Gefühl, jetzt hier in Berlin zu sitzen und nicht in Frankfurt am Stand zu stehen und sich auf das zu freuen, was in den ganzen kommenden Tagen da passieren wird an Begegnungen und zufälligen Begegnungen.
Sie haben es gerade angesprochen, man kann sich einige Sachen ansehen über die Internetseite buchmesse.de. Da gibt es Lesungen, Diskussionen, Veranstaltungen der ARD-Bühne. Auf dieser war eigentlich unser Gespräch geplant, doch hat der Deutschlandfunk angesichts der stetig steigenden Corona-Zahlen entschieden, dass wir nicht nach Frankfurt fahren. Diese Sache findet also nicht statt. Ebenso wird es keine Partys geben, ebenso wenig das Gedränge in den Messehallen. Was wird für Sie alles nicht stattfinden? Was fehlt außer die bereits von Ihnen schon genannten zufälligen Begegnungen?
Es fehlen natürlich auch ganz viele wichtige Veranstaltungen. Normalerweise ist immer ein Highlight die Hotlist-Preisverleihung. Und mit der anschließenden Party der Independence, die Hotlist-Preisverleihung, das sind die 10 Bücher aus unabhängigen Verlagen, die gekürt werden und eins dann ganz besonders mit dem Hotlist-Preis. Natürlich haben wir normalerweise immer auch den Kurt-Wolf-Stiftungsstand und Tanzen aus der Reihe donnerstags nachmittags. Da gibt es Happy Hour mit ganz vielen anderen Verlagen. Und natürlich an meinem eigenen Stand des Aviva Verlags gibt es sonst natürlich auch immer Happy Hours zu den jeweiligen Neuerscheinungen. Man kann das, woran man monatelang gearbeitet hat, endlich der Welt vorstellen, zumindest der Bücherwelt. Und das ist immer ein ganz toller Moment, auch jenseits der Feiern und Partys, die es gibt.
Aber warum muss man sich persönlich treffen? Ich frage jetzt, als sei ich noch nie auf einer Buchmesse gewesen. Wenn wir uns ein Buch kaufen, wenn wir ein Buch lesen, sind wir damit auch allein. Der Autor ist beispielsweise nicht anwesend. Warum sind diese Begegnungen so wichtig?
Die Messe und diese Begegnungen und Veranstaltungen, die machen einfach Lust darauf, sich dann danach im Anschluss daran tatsächlich mit den Büchern zu beschäftigen und tatsächlich dann alleine in diese Welt der Literatur einzutauchen. Aber das macht neugierig, das macht Lust darauf, es sich dann näher damit zu beschäftigen. Dort können wir die Bücher anfassen, denn Bücher sind ja auch nicht nur Texte, sondern Bücher sind auch besonders schön verpackte Texte, die in ein passendes Gewand gekleidet werden, um dann entdeckt zu werden. Und gerade auch dieses Haptische, ein Buch anfassen zu können, mal aufblättern zu können, zu sehen, ach, wie ist das, hat das ein Leseband oder wie ist der Vorsatz, wie ist der Nachsatz, wie ist der Umschlag? Also dieses ganze Drumherum um den Text.
Britta Jörgs, gestern bei der Buchmesseneröffnung, die von 18 bis 19:30 Uhr gestreamt worden ist, direkt aus Frankfurt, war immer wieder davon die Rede, dass die Buchbranche anders als andere Branchen relativ gut durch die Krise käme. Nun sind Sie als Vorsitzende der Kurt-Wolf-Stiftung zuständig für die Sichtbarkeit der unabhängigen Verlage dort. Wenn man telefoniert, hört man immer wieder, für einige sieht es geradezu schwarz aus. Was sind das für Zahlen, über die gesprochen wird? Warum wird auf der einen Seite gesagt, uns geht es relativ gut, und auf der anderen Seite hören wir doch relativ viele negative Einschätzungen aus der Branche selbst?
Ich höre schon auch die ganze Bandbreite, sowohl, dass es ganz schlecht geht, als auch, dass man noch relativ glimpflich bisher davongekommen ist. Aber zunächst ist es so, dass es gerade bei uns Unabhängigen sowieso immer schwierig ist. Also einerseits kann man es denken, krisengewöhnt, und ja, können damit auch auf der einen Seite umgehen, weil wir es gewöhnt sind und weil das einfach unser Alltag ist. Aber andererseits können wir das auch nicht so besonders lange, und da gibt es keine Polster wie bei dem ein oder anderen großen Verlag. Also, und wir können nicht ewig immer rote Zahlen schreiben. Also irgendwann geht es an die Substanz. Aber ich höre jetzt von vielen, dass wir einerseits, und so geht es mir auch mit meinem Verlag, einerseits doch auch viel Solidarität erfahren haben, auch Buchhandlungen, die uns jetzt besonders stützen und die auch Aktionen mitmachen, das ist wunderbar. Aber all die, die in diesem Jahr dachten, oh, es würde noch schlimmer werden, als es nun ist, denn sie haben schon recht, Bücher sind alleine konsumierbar, und deswegen sind wir vielleicht auch bisher noch glimpflich davon gekommen. Aber viele von uns, und dazu gehöre ich auch, machen sich doch ganz, ganz große Sorgen, wie es im nächsten Jahr weitergehen soll, wenn dann auf einmal all die Titel, die wir jetzt verschoben haben, vielleicht jetzt noch nicht in diesem Jahr herausgebracht haben, sondern im nächsten Jahr dann kommen, wie es dann noch mit der Sichtbarkeit aussieht. Denn das ist immer unser großes Problem. Wie werden wir innerhalb dieser ganzen großen Branche, wie wird genau das, was wir machen, eigentlich sichtbar, und wie kommen wir zu unseren Leserinnen und Lesern, und wie kommen wir in den Buchhandel? Und was halt ganz, ganz wichtig ist, wem geht es ganz besonders schlecht? Natürlich den Autorinnen und Autoren, die noch viel mehr als wir natürlich davon leben, dass sie Veranstaltungen haben, dass sie die Bücher vorstellen, dass sie Lesungshonorare bekommen, und all diese Gelegenheiten, die jetzt wegfallen oder jetzt nur in sehr begrenztem Rahmen stattfinden, das ist natürlich gerade für die Autorinnen und Autoren eine absolute Katastrophe.
Die Autorinnen und Autoren werden im sogenannten Branchenmonitor überhaupt nicht beachtet. Es wird nach dem Umsatz der Branche selbst gefragt. Es wird verrückterweise nicht danach gefragt, welchen Umsatz die Autoren haben. Lesungshonorare sind tatsächlich ein wichtiger Faktor, weil der sogenannte Vorschuss, das Mindesthonorar oder das, was über die Verkäufe eines Buchs reinkommt, beim Autor später landet, bei der Autorin landet, das ist relativ wenig. Das ist das eine, aber wie stark ist Ihr Umsatz beispielsweise im Aviva Verlag gesunken in den vergangenen Monaten seit März?
Ich habe aus dem Grund Glück gehabt, weil ich also das Jahr sehr gut angefangen habe. Ein Buch, was dann direkt in die zweite Auflage gegangen ist, Einsame Weltreise von Alma Kalin, einer Reisenden, die vor 100 Jahren, 8 Jahre lang um die Welt gereist ist. Und jetzt im Herbst ist gerade auch der zweite Teil ihrer Reisetrilogie erschienen, Im Banne der Südsee. Das ist, wenn man dann solche Namen hat und Autorinnen, die gerade vor dem Lockdown ja so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen haben, dann auch mit den Titeln in den Buchhandlungen war und in der Presse. Das war ganz gut, das hat mich gerettet über dieses Jahr, aber mein Frühjahrsprogramm ist völlig untergegangen.
Abschließend gefragt, Frau Jürgs, hat Ihrer Ansicht nach sich die Branche richtig verhalten in den vergangenen Monaten? Tom Kraushaar, der Verleger von Klett-Cotta, hat im aktuellen Spiegel-Magazin deutlich gemacht, dass verschiedene Akteure des literarischen Felds den rechtzeitigen Wandel verschlafen haben. Was wünschen Sie sich von verschiedenen Seiten aus für die kommenden Herbst- und Wintermonate? Was sollte nun getan werden?
Ich glaube, was jetzt wichtig ist, dass wir versuchen, eine Vielfalt auch an kleineren Veranstaltungen weiterzumachen, dass wir versuchen, natürlich auch in Kommunikation mit den Buchhandlungen und mit anderen Kulturorten zu schauen, was können wir gegensteuern, was können wir tun. Da vielleicht auch noch ein Beispiel. Es gibt jetzt schon eine ganze Menge Buchhandlungen, die unserer Aktion gefolgt sind, dass wir haben nämlich von der Kurt-Wolf-Stiftung jetzt Plakate gemacht zu unserem 20-jährigen Jubiläum. Schöne knallgelbe Plakate, da steht drauf, bücherunabhängiger Verlage, schön, klug, unwiderstehlich. Und die hängen jetzt in den Buchhandlungen. Das finde ich wunderbar, das ist eine tolle Aktion und das ist schön, dass wir uns da zeigen können. Aber man kann nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch, sondern wir müssen jetzt in Zukunft weiter sehen, wie wir mit hybriden Veranstaltungen und dem einen wie dem anderen uns weiter sichtbar bleiben und versuchen, nicht allzu schlecht über die Krise hinwegzukommen.
Und so können wir hoffen, dass die Buchhandlungen geöffnet bleiben, sodass die Plakate, die eben dort aufgehängt sind, tatsächlich auch gesehen werden. Ich sprach mit Britta Jürgs, Gründerin des Aviva Verlags in Berlin und Vorsitzende der Kurt-Wolf-Stiftung zur Situation ihres und anderer unabhängiger Verlage. Das Gespräch ist vor dieser Büchermarktsendung aufgezeichnet worden, ebenso jenes, das ich geführt habe mit Eva Gilmer, der Leiterin des Wissenschaftslektorats von Suhrkamp. Auch sie war zugeschaltet. Frau Gilmer, es gibt zahlreiche Verlage, die derzeit um ihre Existenz bangen. Für andere läuft es besser. Häufig ist zu hören, dass Sachbücher, dass die Wissenschaftsbacklist außergewöhnlich gut nachgefragt wird. In welcher Weise gilt diese Beobachtung für den Suhrkamp Verlag und wodurch können Sie sich die von Ihnen festgemachte Entwicklung erklären?
Ich kann natürlich jetzt nicht unbedingt über andere Verlage sprechen, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass jetzt, wir reden ja über diese Corona-Zeit, dass das tatsächlich unglaublich schwierig war. Also wir müssen ja bedenken, dass wir oder uns daran erinnern, dass wir im März und April Buchhandlungen geschlossen hatten, dass Amazon sozusagen auf Toilettenpapier umgestellt hat und keine Bücher mehr an Lager genommen hat. Also das waren schon sehr schwierige Bedingungen, weil wir unsere Bücher ja eben über den tapferen Buchhandel vertreiben. Bei uns war es so, dass wir natürlich am Anfang auch durchaus besorgt waren. Wie gesagt, wir sind auch davon abhängig, dass die Bücher präsent sind, dass sie sichtbar sind, dass sie in den Buchläden liegen. Ich muss aber sagen, dass wir doch bis jetzt ganz gut durch die Krise gekommen sind und im Wissenschaftssegment, über das wir heute besonders sprechen, sogar überraschend gut. Woran das liegt, ist ein bisschen schwer zu sagen. Also ich will ja mal sagen, wir haben erstmal ganz gute Titel und es gibt natürlich tatsächlich auch andere Vertriebswege und da habe ich auch nochmal mit einem Kollegen im Verkauf gesprochen und es ist tatsächlich so, dass wir zum Beispiel im Vergleichszeitraum Januar bis September, da ist natürlich noch der normale Januar und Februar dabei und jetzt auch der normalere, etwas normalere Sommer und September, aber doch zum Beispiel bei den E-Books deutliche Zuwächse hatten, die natürlich über Amazon und Hugendubel und Thalia und all die Großhändler irgendwie vertrieben werden. Also da haben wir deutliche Zuwächse. Es ist ein bisschen schwer zu sagen, ob es, wie gesagt, an unserer wahnsinnig tollen Frontlist liegt, wie wir sagen, also bei den neuen Büchern, da hatten wir auch ein paar interessante Titel, die auch so sehr gut gegangen sind. Aber wir können schon glaube ich, mit einiger Signifikanz spekulieren, dass insbesondere die Backlist doch überproportional stark nachgefragt wurde. Also sagen wir Klassikertitel von Luhmann oder Bourdieu oder Foucault oder von Habermas. Das war die eine Sache. Die andere Sache, die sehr interessant ist, das hat eben mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, zu tun. Die Buchhandlungen waren geschlossen. An den Universitäten wurde auf digitale Lehre umgestellt. Natürlich brauchen die Studierenden und auch die Lehrenden Bücher. Und wir haben festgestellt, dass der Bibliotheksmarkt, also wir verkaufen unsere Wissenschaftsreihe, auch an Bibliotheken enorm angezogen hat. Da haben wir also deutlich mehr Bestellungen bekommen als in den Jahren im Vergleichszeitraum im Vorjahr.
Auf der einen Seite ist die Wissenschaft jetzt in den Fokus gerückt, auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass sich die Wissenschaft selber auch verändert und das Publikationsverhalten sich verändert. Man hört beispielsweise, dass sich der Markt der Wissenschaftsverlage stark konzentriert hat. Da gibt es immer weniger, die veröffentlichen. Es gibt gleichzeitig hohe Kosten, die Wissenschaftler auf sich nehmen müssen, um in renommierten Fachzeitschriften zu veröffentlichen. Man hört, dass die Monographie nicht mehr so nachgefragt ist wie früher, dass viele, um dem sogenannten Impact-Faktor Rechnung zu tragen, eher Aufsätze schreiben. Das sind also Veränderungen, die man hier und da im Wissenschaftsbetrieb hört, liest oder ablesen kann. Wie sehen Sie das?
Das ist zum einen natürlich überhaupt keine neue Entwicklung und meiner Meinung nach irgendwie jetzt auch vollkommen unabhängig von der Pandemie. Und ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen der Kultur der Naturwissenschaften, auch der Publikationskultur und der Geisteswissenschaften. Mhm. In den Naturwissenschaften ist es ja sowieso so, da werden keine Monographien geschrieben, sondern die Kolleginnen und Kollegen veröffentlichen ihre Erkenntnisse und Forschungsergebnisse und Studien ganz in der Regel in Fachzeitschriften. Und in der Tat gibt es da eine sehr starke Konzentration der einschlägigen Zeitschriften unter dem Dach großer Konzerne, die dann irgendwie die Preise bestimmen. In den Geisteswissenschaften gibt es, tatsächlich stimmt es, dass der Trend ein bisschen stärker zum Aufsatz geht und ein bisschen weg von der Monographie, was ich persönlich bedauere. Klar, wir haben keine Zeitschrift im Verlag, wir verlegen hauptsächlich Monographien. Und das hängt natürlich in der Tat mit den Evaluationsmechanismen zusammen, mit der Länge der Literaturliste, die offenbar irgendwie einen großen Einfluss auf Bewerbungen und so weiter hat. Und was das Publizieren, also was da die Orte sind, das ist sehr verschieden. Natürlich gibt es ja einschlägige Zeitschriften, die auch die deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler publizieren inzwischen international. Es wird sehr viel auf Englisch geschrieben. Das ist eine große Sorge von mir, dass die deutschsprachigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben bevorzugt jetzt auf Englisch publizieren, um die Reichweite zu vergrößern, was ich sehr schade finde, weil ich finde, dass sozusagen dadurch der Raum oder die Menge der Rezipienten etwas verringert wird, weil doch ja nicht jeder so schnell Englisch liest.
Frau Gilmer, abschließend gefragt, was sollte Ihrer Ansicht nach in den kommenden Monaten in der Buchbranche passieren, damit die Verlage und ihre Autorinnen halbwegs durch die Pandemiezeit kommen und darüber hinaus?
Das Wichtigste ist, dass wir gute Bücher machen. Das Zweitwichtigste ist, dass wir irgendwie weiter daran arbeiten, dass wir ein vielfältiges Vertriebsnetz haben. Also so toll das ist mit Amazon, das ist für uns auch unglaublich wichtig. Ich finde eine lebendige und vielfältige Buchhandelslandschaft unglaublich wichtig, die Bücher auf eine andere Weise sichtbar sind. Wir sind sehr angewiesen darauf, dass Sie, also die Journalistinnen und Journalisten und die Presse, weiterhin auch in ihren Feuilletons und Radiosendungen auch vielleicht das schwierigere Buch mal besprechen, was sie auch tun, also auch nicht nur sozusagen den populären Roman, sondern vielleicht auch mal eine interessante philosophische Abhandlung. Wir brauchen schon sowas auch wie ein literarisches Leben. Also wir brauchen Vorträge und wir brauchen Podiumsdiskussionen. Das geht jetzt nicht. Da müssen wir einfach hoffen, dass es irgendwie nächstes Jahr wieder losgeht.
Das sagt Eva Gilmer, Leiterin des Wissenschaftslektorats des Suhrkamp Verlags in Berlin. Und unsere erste Buchmessensendung ohne richtige Buchmesse findet hiermit zu ihrem Ende. Morgen ab 16.10 Uhr geht es mit dem Büchermarkt und der Messe weiter, dann im Gespräch mit Messedirektor Jürgen Boos. Und nach den nun folgenden Nachrichten begrüßen Sie hier im Deutschlandfunkprogramm die Kollegen von Forschung aktuell, die unter anderem danach fragen werden, in welcher Weise Klimaanlagen virenschleudernd sein können. Außerdem geht es um die stille Pandemie. Fachleute fordern ein Umdenken bei multiresistenten Bakterien. Die Moderation hat dann Arndt Reuning und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.